berufen zur Gemeinde, zur Kirche. Wir können auch sagen, in Anlehnung an heute Morgen, zum Wir. Wir haben wieder einen Text zugrunde gelegt, in dem der Apostel in Epheser 4 seine Gemeinde auf ihre Berufung hin anspricht. Sie sollen gemäß der Berufung würdig leben, mit der sie berufen sind. Und dann kommt er auf dem Höhepunkt in Epheser 4 in Vers 15 und 16 zu den Aussagen, die wir jetzt betrachten wollen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wir erinnern uns, durch das Wir mit Christus, mit Gott, entdecken wir unser wahres Ich. Im Wir, war die zweite Einheit, entdecken wir das Du. Die Jünger erkennen Jesus, als er auf dem Meer zu ihnen kommt und den Sturm stillt und sagt, du bist Gottes Sohn. Die Entdeckung des Du im Wir. Und nun, wir werden im Wir befähigt zum Wir. Das heißt also zu einer umfassenden Gemeinschaft mit Christus und miteinander. Die Wiederentdeckung des Wir als Realität, die Berufung zur Gemeinde, zur Kirche. Zunächst sieht es so aus, als wäre die Frage der Gemeinde und der Kirche im Neuen Testament viel einfacher als bei uns. Denn es gibt im Neuen Testament nur einen Begriff, Ekklesia, der für alles gebraucht wird. Wenn Paulus von der Weltkirche redet, allen Christen aller Zeiten an allen Orten, dann sagt er Ekklesia. Wenn er von einer Landeskirche redet, also der Kirche in Achaia, der Kirche in Judäa, Landeskirche, dann sagt er Ekklesia, also die Gemeinde und meint alle Christen in einem ganzen Land, Baden-Württemberg oder Baden-Württemberg. Wenn er die Römer oder Korinther anschreibt, dann spricht er von der Ekklesia in Rom, in Korinth und meint sämtliche Kirchen in einer Stadt. Wenn zwei oder drei zusammenkommen zu einer Gebetsgemeinschaft, irgendwo in einem Privathaus, dann werden sie angesprochen als Ekklesia. Wenn ihr die Grußliste in Römer 16 und den Beginn des ersten Korintherbriefes lest, werdet ihr feststellen, da werden die verschiedensten Größen immer mit dem gleichen Wort identifiziert, immer Gemeinde oder Kirche, je nachdem, wie wir im Deutschen sagen wollen. Sodass unser kompliziertes, das ist die Weltkirche, das ist die Ortsgemeinde, das ist die Hausgemeinde, das ist der Bibelkreis, das sind alles Hilfskonstruktionen, die mit dem neutestamentlichen Begriff nichts zu tun haben. Das heißt also, Kirche Jesu Christi, Gemeinde Jesu Christi sind auf der einen Weise schon im Vollsinn die zwei oder drei Christen, die sich zum Gebet treffen. Hier ist Kirche Jesu Christi, hier ist Gemeinde Jesu Christi. Und dies gilt umso mehr, wenn wir beobachten, dass im Neuen Testament es überhaupt nur Hausgemeinden gab, weil es noch gar keine eigenen Gebäude gab. Erst im 4. Jahrhundert haben wir Kirchengebäude, die extra für den Gottesdienst waren. Davor haben wir einzeln es so, dass es Hauskapellen gab, wenn man so will. Das heißt, reiche Leute haben neben ihrem Wintergarten und ihrem Kaminzimmer auch noch einen Raum, der nur für Gottesdienst gebraucht wurde. Aber das waren also Hauskirchen in dem Sinne, dass es Privaträume waren, die gebaut wurden. Zur Zeit des Neuen Testamentes traf man sich grundsätzlich nur in Gestalt von Hausgemeinden. Das heißt also, der Römerbrief wendet sich an die Vielzahl der Hausgemeinden in Rom und Römer 16 in den Grußlisten macht das auch deutlich, da werden alle möglichen Hausgemeinden getroffen. Die Frage also, die uns heute beschäftigt, was ist eigentlich die Kirche Jesu Christi in Langensteinbach oder was ist die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi in Karlsruhe, wäre vom Neuen Testament her eine, die nur mit Schulterzucken beantworten würden, weil sie alle die sich auf Jesus Christus beziehen und vom Heiligen Geist inspiriert sind und die treu zu Jesus Christus halten, als Kirchen und Gemeinden im Vollsinn anerkennen würden. Und Paulus hat dagegen gekämpft, dass meinetwegen die judenchristliche Kirche sagt, wir sind das Original, alle anderen sind Kopien, wenn Heiden dabei sind, gilt das nur Kirche zweiter Ordnung. Er hat gesagt, es gibt nur eine Kirche Jesu Christi, ob Heiden drin sind, ob Juden drin sind, die an Christus glauben oder ob die Gemeinde gemischt ist, spielt keine Rolle. Eine enorme Entkrampfung. Ich selber habe enorm viel Inspiration bekommen, zum Beispiel vom CVM. Der war jetzt landeskirchlich bei uns im Westbund angedockt, aber war natürlich nicht landeskirchlich gesteuert. In der Fackelträgerbewegung, das war eine Freizeitheimbewegung, ähnlich wie die LAHÖ, die bewusst keiner Landeskirche und keiner Freikirche angehörten. Ich habe mit Baptisten gebetet und mit Methodisten. In der Landeskirche war ich gewesen. Im Ausland habe ich noch mal andere kennengelernt. Das heißt, als ich anfing, Theologie zu studieren und dann ordiniert wurde als Vikar, war das für mich gar keine Frage, weil ich überall Christen kennenlernte. Und ich weiß, als ich eben in diesem selben Alter mit 17 das erste Mal in England war und Abendmahl mit 9 verschiedenen Nationen feierte, da kam keiner auf die Idee zu fragen, zu welcher Kirche gehörst du? Ich hätte nichts mit anfangen können, was sie dann gesagt hätten. Sondern die Frage ist nur, liebst du Jesus Christus und verstehst du dich von ihm her? Und dann haben wir gemeinsam Abendmahl gefeiert. Umgekehrt ist es für mich auch kein Problem, jetzt ordinierter landeskirchlicher Pfarrer zu sein, weil ich nicht die Kirche Jesu Christi im heiligen Sinne suche und sage, wo gibt's keine Fehler an der Kirche, sondern weil ich sage, wo gibt's die Aufgaben, wo sind die Türen für mich subjektiv offen, wo hat Gott meine Türen geöffnet, und dann gehöre ich da dazu. Das werde ich inhaltlich noch füllen. Jetzt wird hier in Epheser 4 ein Bild für die Kirche gebraucht, das für uns enorm hilfreich ist und das unser ganzes Denken mindestens so revolutioniert wie heute Morgen für den Glauben. Das Bild nämlich des Organismus. Das heißt, es wird hier gesagt, die Kirche Jesu Christi ist wie ein Körper, wie ein Organismus. Die einzelnen Glieder sind Teil dieses Organismus und der Leib setzt sich aus diesen einzelnen Gliedern zusammen. Jetzt die Testfrage. Was ist eigentlich das Wirkliche an der Kirche Jesu Christi? Was ist der Grundbaustein? Was ist die Realität? Wenn wir ehrlich sind, würden wir sagen, das fromme Subjekt, der gläubige Mensch, das ist die Wirklichkeit. Und dann, so werdet ihr wahrscheinlich auch zur LAHÖ gekommen sein, dann sagen wir, Gemeinde entsteht, wenn lauter Ichs, lauter Subjekte zusammenkommen und wenn dann 50 in einem Raum sind, dann nennen wir das Gemeinde. Das heißt also, eigentlich ist für uns Kirche immer nur die Summe von einzelnen Kirchenmitgliedern. Gemeinde ist die Summe von einzelnen Subjekten und Menschen. Ich kann es anders sagen. Was seid ihr zuerst? Seid ihr zuerst Geschwister oder seid ihr zuerst Kinder Gottes? Klar, zuerst Kinder Gottes. Und ob ich Geschwister habe, da gucken wir erstmal, ob ich das akzeptiere. Der Witz ist nur, als du geboren wurdest, was warst du zuerst? Tochter, Sohn oder Schwester und Bruder? Die Frage ist nicht alternativ zu beantworten. In dem Augenblick, wo du Tochter wurdest, warst du, falls du ältere Geschwister hast, zugleich auch Schwester und entsprechend Bruder. Das bedeutet, dass unsere Zugehörigkeit zum Wir mit Gott in sich selbst uns zugehörig macht zu anderen Menschen, zu seiner Kirche. Die orthodoxe Theologie hat, so viel mir vieles fremd ist an den Gottesdiensten und auch an die Personen, die das vertreten, hat eine faszinierende Vorstellung von Gottesdienst. Wir haben die Vorstellung, wenn wir als Gottesdienstgemeinde zusammenkommen, initiieren wir den Gottesdienst, indem wir singen. Und dann gucken die Engel zu und sagen, na, das Klavier kann mal wieder gestimmt werden, aber nicht so schlimm, am jüngsten Tag wird es besser. Oder sie sagen, oh, die Predigt war aber unterhalb dessen, was wir normalerweise so verkündigen und so weiter. Nee, falsch. In der orthodoxen Theologie ist das Bewusstsein, dass wir mit unserem Gottesdienst einstimmen in den himmlischen Gottesdienst der Heiligen vor Gott. Das heißt, die Realität ist die Gesamtkirche und da partizipieren wir dran. Wenn dann 2 oder 3 zusammenkommen und mit piepsiger Stimme in ihrem Bibelkreis mit verschrummter Gitarre dann Gotteslob anstimmen, dann stimmen sie ein in das 3-mal heilig, das der Jesaja schon vor Gott gehört und gesehen hat bei seiner himmlischen Vision. Das bedeutet, dass wir ist die Realität, an der wir partizipieren. Merkt ihr, dass das uns Individualisten in der Neuzeit vollkommen quer liegt? Wir sagen immer, der Grundbaustein ist das Ich. Seit Descartes, ich denke, also bin ich, ich arbeite, also bin ich, ich glaube, also bin ich, ich konstituiere meine Wirklichkeit. Und für uns als Kinder der Neuzeit, ob wir das kritisch sind oder angepasst sind, ist der Individualismus das Grunddenken. Jeder denkt an sich und von sich aus. Und dies ist ein riesiger Fehler. Nun müsst ihr nicht fürchten, dass ich sage, zurück in die Vergangenheit. Denn was war vor der Aufklärung? War da das Reich Gottes auf Erden? Nee, das war wahrhaftig nicht. Vor dem Individualismus hatten wir den Kollektivismus. Individualismus ist unsere Zeitkrankheit. Vorher war der Kollektivismus. Was sagt der Kollektivismus? Der Kollektivismus sagt, der Einzelne zählt überhaupt nichts. Es geht nur um die Masse des Ganzen. Der Kollektivismus war bestimmend bis in die Zeit eurer Großeltern hinein. So hat man überhaupt nur die jungen Großväter von euch in den Krieg treiben können, im Dritten Reich. Nicht? Wie konnten die so bescheuert sein, ihr Leben für eine fanatische, idiotische Idee zu opfern? Das ist eine Frucht des Kollektivismus. Das ist heute noch für uns beklemmend, wenn wir sehen, wie manche in China denken, nicht politisch. Nicht? Wenn eine Demonstration ist, da knallen die einfach ein paar Tausend ab. Das Menschenleben zählt nicht. Es geht immer nur um das politische Ganze. Individualismus und Kollektivismus sind Verirrungen, die Folge des Sündenfalls sind. Das, was Gott wollte in der Schöpfung, war den Einzelnen und das Ganze. Er hat den Menschen geschaffen als Ebenbild, als Gegenüber, um mit ihm in einer Gemeinschaft zu sein. Gott wollte den Organismus. Und dieses Bild ist so inspirierend, dass wir es gar nicht ernst genug nehmen können. Warum? Weil das Bild vom Organismus alle Konkurrenz ausschließt. Gibt es eine Rivalität zwischen meiner linken und meiner rechten Hand? Definitiv nicht. Obwohl ich Linkshänder bin, ist meine rechte Hand völlig identisch. Und was die Rechte nicht kann, tut die Linke. Was die Linke nicht kann, tut die Rechte. War heute Morgen mein Daumen gelangweilt auf der Autobahn, als es so lange geradeaus ging auf der Neubaustrecke, und hat gesagt, jetzt möchte ich mich auch mal entfalten, ich will wachsen im Glauben, und hat einfach mal eine Rechtskurve provoziert, obwohl da eine Leitplanke war. Gott sei Dank nicht. Alle Glieder meines Leibes warten ganz still auf den Augenblick, an dem vom Haupt Jesus Christus der Befehl kommt, jetzt könnte ich dich gebrauchen. Der Daumen sagt, dafür habe ich 30 Minuten gewartet. Und dann bin ich rechts abgebogen und habe die Kreuzung nach Langensteinbach gerade recht an der Ampel erwischt. Das heißt, es gibt keine Konkurrenz bei einem Leibdenken. Es gibt keine Konkurrenz. Sondern ein Glied fördert das andere. Und die Entfaltung des einen Gliedes ist zum Wohl des Ganzen und der einzelnen anderen Glieder. Das ist das Bild. Das heißt, im Leib auch eine Realität. Bei uns Menschen funktioniert das nur, lasst uns wachsen, in der Rivalität. Leistungsdruck, Kampf, Leistungsgesellschaft. Nein, in der Liebe. In der Liebe gibt es das, dass ein Sohn, eine Tochter, eine Abschlussprüfung mit 1 besteht und die Mutter strahlt, als hätte sie sie selber gemacht. Warum? Weil sie ihr Kind liebt. In der Partnerschaft, wenn sie denn funktioniert, da gibt das. Der andere freut sich an einem Geschenk und der Geber ist selbst so froh, als hätte er das Geschenk bekommen. Die Liebe ist die einzige Realität, in der wir als Individuen organisch und im Wir leben können. Da funktioniert das. Und insofern geht es darum, dass wir Gottes Liebe so ernst nehmen, dass wir mit Gott zusammen das Wir leben. Und wenn wir es mit Gott zusammenleben, dann auch miteinander die Realität des Wir, der Liebe, erfahren. Es ist für mich damals ein völliges Umdenken gewesen, als ich Gottes Liebe so verstand. Und ich erinnere mich daran, dass ich da am Tisch, Dennis-Tisch stand und sagte, ja, halt mal, was heißt das denn jetzt eigentlich? Wenn ich meine Souveränität ausdonnere und spiele den gegen die Wand, dann geht der betröppelt raus. Ja, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Schläger? Ich musste beim Volleyball dann überlegen, wie spielst du eigentlich? Nicht, also wenn du dem niederschmetterst, weil wir im CVM ja immer Volleyball gespielt haben, dann geht der betröppelt vom Platz. Wenn ich aber so spiele wie mit einem kleinen Kind, dann geht er erst recht betröppelt vom Platz, dann nehme ich ihn nicht ernst. Also alte CVM-Parole, wie spielen wir fair miteinander im Wettkampf, dass jeder sich ernst genommen fühlt und entfaltet fühlt, aber wir nie unfair sind und nie pfuschen. Nicht? Das heißt, ich musste bis in meinen Freizeitsport hinein umdenken und sagen, wie macht man das eigentlich im Wir-Leben? Ernst nehmen des anderen und sich selbst entfalten. Das putzigste Beispiel, das mir passiert ist, war, als ich Abiturient war und wir waren auf irgendeiner versifften, muss ich sagen, Skihütte. Und da fing ich mir in dem Strohlager, in dem wir da übernachteten, irgendwas ein im Bauchnabel, was offensichtlich eine Wand oder was weiß ich, sich da festgebissen hatte und ich funktionierte. Dass ich einen Bauchnabel hatte, hatte ich völlig vergessen. Der Bauchnabel war eine Zeit lang mein allerwichtigstes Glied. Ich wäre glatt verhungert ohne den. 9 Monate lang, also allmählich aufbauend. Mit einem Schlag aber spielte er keine Rolle mehr. Das ließ er sich gefallen. Er stand völlig im Mittelpunkt für 9 Monate und dann war er weg. Erst 20 Jahre später hat er sich gemeldet durch Fremdeinfluss. Und ein Freund, bei dem ich dann im Bett lag, weil ich es nicht mehr aushielt vor Schmerzen, rief beim Arzt an und sagte, ich habe hier einen mit einer Bauchnabelentzündung. Und da fragte der Arzt zurück, wie viele Wochen ist er denn? Und als er sagte, der ist 20 Jahre alt, hat der Arzt aufgelegt. Beim nächsten hat er erst ein ausführliches Gespräch geführt, um glaubwürdig zu sein, bis der Arzt endlich kam und hat mir was verschrieben. Da ist mir bewusst geworden, wie Leib funktioniert. Ein Glied am Leib fragt nur nach seiner Rolle für das Ganze. Der Bauchnabel war lebensbestimmend für 9 Monate. Also entschuldigt, wenn ich biologisch da etwas abkürze, nicht am Anfang wahrscheinlich noch nicht, aber allmählich für 9 Monate grob gesprochen. Dann hatte er keine Funktion mehr. Und seitdem ist er quietschvergnügt und sagt, ich bin ein Glied am Leib von Hans-Joachim Eckstein und bin ganz identisch. Ohne Neid, ohne Fragen, ja, und wann komme ich mal wieder zur Geltung? Das ist ein Denken, das müssen wir jetzt üben. Im Leib Christi kommt jedes Glied zur Entfaltung. Jetzt werden wir sofort sicher sein, ja, ich bin noch ausbaufähig, werde, was du bist. Ich bin noch nicht so genau, was ich bin. Was bist du denn? Wir sollen unserer Berufung entsprechend leben. Was ist denn deine Berufung? Wisst ihr, was wir falsch machen? Auf dem Weg zu unserer Identität orientieren wir uns an anderen Gliedern, die uns in irgendeiner Weise eindrücklich erscheinen. Wenn ein Pfarrer uns eindrücklich erscheint, dann meinen wir, wenn ich ein rechter Christ wäre und am Leib Christi eine Bedeutung haben wollte, müsste ich Pfarrer werden. Wenn ich mich an einen Missionar orientiere, dann meine ich, die höchste Berufung ist es, Missionar zu sein. Wenn einer aus dem Lobpreisteam mich zum Glauben gebracht hat, dann meine ich, eigentlich müsste ich Klavier, Gitarre stimmen, spielen, müsste Lieder komponieren. Das ist das Ideal. Das heißt, was wir in der Kirche seit 2000 Jahren falsch machen, ist, dass wir nach der Wichtigkeit der Glieder fragen, so wie wir sie gerade nach unseren Normen bestimmen. Ich frage die Glieder an meinem Leib aber nicht nach ihrer Wichtigkeit, sondern nach ihrer Wesentlichkeit. Die Frage ist also nicht, hast du eine Berufung, die in der Gemeinde auffällig ist? Kommst du jede zweite Woche aus positivem Grund in Idea oder aus negativem Grund? Bist du pressewirksam? Hast du Erfolg? Wie hoch ist deine Auflage? Wie viele Bücher hast du geschrieben? Das alles sind überhaupt keine Kriterien. Das einzige Kriterium ist, bist du das, was Gott in seiner Liebe mit dir vorhat? Und wenn ich heute Morgen sagte, dass wir als Menschen unterwegs sind und werden und nie fertig sind, dann ist das das, was vielen in der Identitätssuche Schwierigkeiten macht. Wie oft erlebe ich das, dass Menschen sich nur nach der Wichtigkeit ihrer gesellschaftlichen Rolle definieren? Frauen heiraten, haben ihre Kinder, ihren Beruf entsprechend oder ihre Karriere vernachlässigt. Dann plötzlich, Anfang 40, Mitte 40, kriegen sie ihre Identitätskrise, laufen von Mann und Kindern davon und die Kinder, die vorher ihr ganzes Leben waren, sind plötzlich untergeordnet und sie sind im Selbstfindungskurs. Männer werden 50, sie merken, dass die Kräfte nachlassen, verlieben sich in die nächste beste Sekretärin, lassen Frau und Kinder sitzen. Nicht, weil die Frau nicht attraktiv ist und die Kinder verwerfbar sind, sondern einfach, weil sie einen Rappel haben und ihre Lebenskurve und ihre Identität nicht greifen können. Beispiele, die ich gerade seelsorgerlich in meiner Nähe vorn und hinten erlebe. Leute sind frustriert, auch in der Gemeinde, in der Seelsorge immer wieder, dass sie sagen, ich bin mit meinem Leben nicht zufrieden. Dann frage ich ja zurück, ja, was sind denn die Vorgaben? Und dann kommen irgendwelche Klischees von dem, was wichtig ist. Ich kann euch versprechen, du kannst Karriere machen, bis du Manager bist, und eine Million verdienst, glücklich macht dich das an sich noch nicht. Ich gönne dir die Million, auch den Manager. Du kannst in die Schule gehen, bis du aufwachst, du bist Professor. Meinst du, dann wärst du identischer, als wenn du nur auf einer Bibelschule warst? Nee. Ich bin umgeben, ich weiß nicht, ihr schneidet mit, nicht? Also sag ich mal von manchen Kollegen, bei denen man merkt, dass sie die ganze Zeit aus Geltungstrieb weitergemacht haben und sind nicht identisch. Wenn wir dann einen in die Pension verabschieden, bricht er in sich zusammen und fängt fast das Heulen an. Man sagt, was ist denn das für eine Identität? Nur definiert von Wichtigkeit, von Macht, wie viel habe ich zu sagen? Wir werden nachher in diesem anderen Kurs, der parallel läuft, auf 1. Korinther 3 kommen. Da sagt Paulus zu den Mitarbeitern, am jüngsten Tag wird unser ganzes Leben beurteilt nach unserer, nicht Wichtigkeit, Wesentlichkeit. Und dann wird Gold, Silber, Edelstein erwiesen in unserem Leben und Holz, Heu und Stroh. Als junger Christ habe ich gesagt, was sind denn das für 6 Sachen? Bis ich kapiert habe, das sind 2 Klassen von Sachen. Gold, Silber, Edelstein kann durch Feuer nicht zerstört werden, sondern der jüngste Tag bringt es gerade erst zur Geltung. Gold wird rausgeschmolzen noch aus der ganzen Schlacke. Das heißt also, das Feuer des Gerichtes kann das nur noch wertvoller machen. Holz, Heu und Stroh verbrennt. Warum redet Paulus bei Christen noch vom Gericht? Am jüngsten Tag wirst du auf dein Leben zurückschauen. Und du wirst entsetzt sein für eine kleine Sekunde. Entsetzt sein, wie viel Kruscht in deinem Leben völlig umsonst war. Und du hast so viel Gewicht draufgelegt. Völlig vordergründig. Und es kann sein, dass du schon aus der Retrospektive innerhalb deines Lebens sagst, was habe ich da für eine Zeit vergeudet, um wichtig zu tun, was anderes zu werden, als ich bin. Gold, Silber, Edelstein bedeutet, du wirst auf dein Leben zurückgucken und wirst überrascht sein. Christus wird dir sagen, erinnerst du dich zum Beispiel an diesen Vormittag, als du auf der Lahö durch die Sonne über den Rasen gegangen bist und du wirst sagen, oh, da muss ich mich aber scharf erinnern. Da hast du das erste Mal zu mir gebetet und es ging um mich. Da werden Leute auf dich zukommen und werden dich freudig umarmen und sagen, herzlichen Dank, ich bin durch dich zum Glauben gekommen. Und du sagst, jetzt habe ich zwar ein himmlisches Gedächtnis seit einer Woche, aber ich kann mich nicht an dich erinnern. Und er wird sagen, das kannst du auch gar nicht, ich habe dich nie getroffen. Sondern durch dich ist einer zum Glauben gekommen auf irgendeinem Zeltlager. Durch den ist wieder einer zum Glauben gekommen. Durch den ist wieder einer zum Glauben gekommen. Und ich gehörte zu den 30.000, die durch dich zum Glauben kamen, auf diese Weise in 4. Generation. Was unser Leben wert ist, werden wir erst aus der Retrospektive entdecken. Und deshalb ist der Gedanke so wichtig, dass unser Leben erst im Angesicht Gottes in seiner ganzen Wesentlichkeit erscheinen wird. Was heißt das? Wir machen uns auf die Suche, alleine, im Gespräch mit anderen, im Lesen der Bibel und im Kennenlernen unserer Person, um herauszufinden, was ist für mich wesentlich und was, glaube ich, hat Gott mir zugedacht. Da wird es manchen geben am jüngsten Tag nach 1. Korinther 3, der kommt in so einer Funktion wie Andreas und ich mit einem ganzen Leiterwagen mit 10 Pferden, vollgeladen mit Terminkalendern. Wir lieben ja immer diese Leporello-Kalender, da kann man so schön demonstrieren, wie ausgebucht wir sind. Nicht? Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, warum hat man diese dämlichen Dinger, die immer auseinandergehen, diese Ziehharmonika, das machen wir nur zum Angeben. Dann können wir zeigen, ich bin so besetzt heute, 5 Predigten auf der Lahö, meine Güte, das muss ich mir aufschreiben. Nicht? Da kommen wir Angeber da oben hingefahren, die immer auf der Bühne stehen. Und dann sagt der Petrus, wenn ich das so kindlich ausmalen darf, also, lieber Andreas, lieber Hans-Joachim, durch die himmlische Waschanlage einmal durch, mal gucken, was da übrig bleibt. Ich hoffe, es bleibt bei uns beiden was übrig. Nicht? Ich habe nur uns genommen, damit kein anderer erschreckt. Und dann kommt irgendeine Oma mit ihrem kleinen Täschchen dahin und sagt, darf ich mich überhaupt reintrauen? Gibt es denn hier auch hintere Plätze? Ich traue mich gar nicht richtig. Als ich noch mich ausbilden ließ, da hieß es noch, Frauen sollen keinen Beruf haben, die heiraten sowieso. Also habe ich nur eine Grundausbildung, dann mit Kindern, mit anstrengenden Mann, mit Gemeindeaufgaben. Ich war nie bedeutsam in der Gemeinde, ich habe immer nur zwar sah die Kuchen gebacken und wenn andere gepredigt haben, habe ich halt gebetet. Nicht, die schämt sich fast, nicht? Und weiß, will nicht mal den Petrus angucken, geschweige denn den himmlischen Thron. Und die geht durch mit ihrer kleinen Tasche Gold, Silber und Edelsteine. Deshalb müssen wir als Christen mit der Perspektive des Himmels leben. Erst vom Ende her wird euch deutlich werden, was in eurem Leben wesentlich ist. Nicht wichtig tun, sondern wesentlich sein. Das Faszinierende an diesem Bild von Haupt, Leib und Gliedern ist das doppelte Wir. Jedes einzelne Glied ist hauptbezogen. Das heißt, kein Glied sagt, ich delegiere meinen Christusbezug auf einen anderen. Niemand kann dir sagen, was Gott für dich vorhat. Nur du selbst. Aber Gott kann seine Botschaften vermitteln durch andere Glieder. Aber glauben tust du es erst, wenn du überzeugt bist, das ist Gottes Plan für mein Leben. Das Faszinierende ist auch, dass wir, wenn wir uns so als Glieder verstehen, uns gegenseitig fördern. Wenn du also nicht jetzt auf einen anderen nur zugehst und sagst, was kriege ich von dem, wie kann ich mich selbst bestätigen, sondern wenn das, was heute Morgen im Gebet mit Gott passierte, auch miteinander passiert. Es kann ja sein, dass du irgendwo in eine Gruppe mal reinkommst und sagst, oh, was habe ich denn von denen, was gibt es denn hier zu holen, wo kann ich hier was gewinnen? Nicht, nein, umdenken. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt ihr ihnen tun, Matthäus 7, Vers 12. Wir lesen immer, alles, was die Leute euch tun, das sollt ihr ihnen tun. Nicht also 1:1, Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht, und die Zahnärzte freuen sich um den Umsatz dann. Nein, was ihr wollt, fang einmal an, die Erwartung, die du an andere Glieder am Leib Christi hast, zur Bereitschaft deines eigenen Verhaltens zu machen. Das ist die Logik von Matthäus 7, Vers 12. Nicht, was die mir tun, ist Maßstab, sondern was ich mir erträume. Ich hätte es jetzt gerne, wenn mal einer auf mich zukäme, wo wir schon beim Abendessen eine neue Sitzordnung haben, und würde mich ansprechen und sagen, hallo, ich interessiere mich und wie geht's dir und so weiter. Ja, dann kannst du 3 Abendessen da sitzen, wenn es nicht passiert, gehst du frustriert nach Hause. Du kannst was anderes machen, kannst sagen, ja, warum bist du so bescheuert und wartest, bis ein anderer tut? Mach du es doch. Wenn ich mit alten Leuten rede, da kannst du schier verzweifeln. Nicht, die sagen immer, keiner kümmert sich um mich. Nicht, da machst du manchmal die Oma schütteln, dass du Angst um ihre Knochen hast und sagen, wach mal auf, Frau, du hast nicht mehr lange Zeit, um aufzuwachen, bis du ganz aufwachst. Nicht, kümmere dich um andere. Wenn im Altersheim nicht jeder hinter seiner Tür blieb, sondern ging raus mit seinem Rollator, 90-Grad-Winkel, nicht etwas vor, wieder 90-Grad-Winkel anklopfen, ich bin gerade einsam, falls du mich gebrauchen kannst, können wir miteinander reden oder einen Kaffee trinken. Dann wird das ganze Altersheim revolutioniert. Du müsstest die Rollatoren tiefer legen, neu bereifen, nicht verchromen, und dann ging richtig was los im Altenheim. Es ist ein neues Denken im Wir, wenn wir unsere Erwartungen zu Bereitschaften machen. Unsere Erwartungen zu Bereitschaften. Und wenn du meinst, das kostet mich zu viel Kraft, das tut es nur, wenn du es im Ich tust, ohne Wir. Wenn du dir nicht bei Christus die Kraft holst, sondern dich selbst überforderst. Wisst ihr, was noch wertvoller ist, als gesegnet zu werden? Gebraucht zu werden von Gott, um andere zu segnen. Als das erste Mal ein junger Mensch zu mir sagte, jetzt bin ich Christ geworden, nach einem Gespräch, ein Jungschaler damals, und im Gebet mit ihm. Ich war glückselig, weil ich es erlebt hatte, dass Gott mich gebraucht für seine Ziele und ein Mensch jetzt an ihn glauben kann, der vor 10 Minuten noch nicht geglaubt hat. Wir sind viel zu Bedürfnis, Trieb und Ich orientiert. Und das sage ich jetzt nicht in dem Sinne von, lebt die Askese, verzichte drauf, sondern der Clou ist, wahres Glück besteht nicht nur darin, Liebe zu finden, sondern wir sind als Menschen, so sehr wir auf Liebe empfangen angelegt sind, auch auf Liebe geben angelegt. Wahres Glück erleben wir, wenn wir fähig werden, andere zu lieben, wie wir auch selbst geliebt werden. Das Erleben und Entfalten, das Kreativsein gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Das heißt, wir leben unter unseren Verhältnissen, wenn wir nur mit uns beschäftigt sind. In der Landeskirche haben wir in Württemberg ein Programm Wachsende Kirche, das ich gerne von Anfang an begleitet habe. Und dieser Text bestimmte mich auch gleich am Anfang dieser wachsenden Kirche. Und dann habe ich in diesen Text reingeschaut und habe gedacht, ja, wachsende Kirche, dann denken die meisten an die Apostelgeschichte. Und so beten wir das auch immer. Lass uns wachsen in unserer Gemeinde, heißt, lass neue Leute dazukommen. Tausende kamen am Anfang zum Glauben. Was aber hier steht, ist, wir wachsen in der Liebe, nicht in der Zahl. Das heißt, lasst uns wachsen, indem wir wesentlicher werden. Also immer mehr im Wir leben, Christus immer mehr lieben, uns immer mehr lieben lassen. Seitenbemerkung, dann werdet ihr auch zahlenmäßig wachsen. Solange wir auf die zahlenmäßige, quantitative Wachstumsrate fixiert sind, werden wir sowohl qualitativ Verluste erleiden, wie auch, viele Gemeinden es ja tun, zahlenmäßig. Also in dem Augenblick, wo es uns nicht mehr um Zahlen und Erfolg geht, werden wir auch Erfolg haben. Nur das ist nicht wesentlich. Und ein zweites habe ich gelernt. Erinnert ihr euch noch dran, wie euer Leib gewachsen ist? Wie hat das eigentlich funktioniert, als unser Leib wuchs? Der Leib wächst durch das Wachsen der einzelnen Glieder. Das heißt, wie wächst eine Kirche? Indem alle Schwestern und Brüder in ihrem Glauben für sich wachsen und damit für das Ganze. Am Anfang war ich sehr frustriert, als meine Jungschar, wie ich sagte, nicht wuchs. Am Anfang war ich sehr frustriert, weil ich sagte, jetzt habe ich so eine Grunderkenntnis, wo kann ich die denn auffrischen, wo finde ich andere Menschen? Und hatte den Traum von der idealen Gemeinde. Und habe hier geguckt und da geguckt und habe gesagt, wo ist denn was los, wo ist die ideale Gemeinde? Und das gibt es ja auch heute, dieses Gottesdiensthopping oder dass man busweise kreuz und quer fährt, je nachdem, wo gerade eine Band angesagt ist oder ein Prediger. Mit 19 habe ich dann kapiert, das macht keinen Sinn, die ganze Zeit sein Leben zu vergeuden, nach der idealen Gemeinde zu suchen, sondern wir sollten selbst das Ideal der Gemeinde verkörpern. Nicht erwarten, sondern anfangen, es selbst zu sein. Und die Überraschung war, ich kam in diese Gemeinde und in jener. Ich habe an einem Wochenende mit Jugendlichen dort eine Freizeit gemacht und woanders. Und ich habe gemerkt, dass Gott lebt. Nicht, weil der Ort perfekt war. Nicht, weil ich eine ideale Gemeinde gefunden habe, sondern weil ich einfach gesagt habe, es kommt nicht auf ideale Gemeinden an. Es kommt alleine darauf an, dass Gott im Wir mit mir leben kann, Christus durch mich. Und dann kann es im Kleinen oder im Großen sein, er gebraucht mich. Ich werde oft gefragt, wo ist denn deine Gemeinde? Die Antwort fällt mir relativ schwer zu beantworten. Einerseits liegt es daran, dass ich jede Woche fast woanders bin, an jedem Wochenende. Das ist aber nur die technische Antwort. Ich habe im Laufe meines Lebens so viel Gemeinschaft erlebt, dass ich sagen muss, ja, meine Gemeinde ist die Weltgemeinde. Ist nicht daher gesagt, das meine ich. Ich habe es erlebt, überall Christen getroffen zu haben. Und dann natürlich konkret, bei mir bedeutet das jetzt Studentengemeinde in Tübingen, weil ich in Tübingen bin. Ist da alles ideal? Nö, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott mich jetzt gerade dahingestellt hat. Es bedeutet für mich persönlich jetzt Zugehörigkeit zur Landeskirche. Ist die besser als die Methodisten, als die Baptisten, als die EWGs? Nein, darum geht es gar nicht. Da hat mich Gott hingestellt. Da habe ich meine Aufgaben. Ich will damit nicht sagen, dass jeder von euch in der Gemeinde bleiben muss, in der er von Geburt, von Elternhaus aus ist. Ich weiß und habe das oft erfahren, man kann auch frustriert sein, man kann sich aufreiben. Es kann sein, dass du jahrelang sagst, jetzt habe ich vergeben, jetzt habe ich neu angefangen, ich habe es versucht. Es geht einfach nicht, die bewegen sich nicht, ich komme nicht weiter. Ich will das nicht bestreiten, dass es auch sein kann, dass wir durch Berufung auch Gemeinden wechseln. Nur das Denken ist ein anderer. Die Gemeinde, zu der du gehörst, ist das Wir aller Christinnen und Christen weltweit zu allen Zeiten. Eine Wolke von Zeugen, angefangen bei Abraham und Sarah. Und die spannende Frage ist jetzt nicht, wo kriege ich es perfekt, sondern wo will mich Jesus heute haben? Nicht gestern, nicht morgen, sondern heute. Wo ist heute mein Platz? Weiß ich das irgendwann mit Sicherheit? Nein. Ja, da bin ich ja ständig auf Christus angewiesen, muss neu fragen. Der Schwabe würde sagen, Elbe. Ich soll ja gar nicht unabhängig werden von ihm. Ich soll ja nie definitiv sagen, jetzt weiß ich, wer ich bin. Das wäre ja langweilig. Wie lebst du dann die nächsten 50 Jahre mit dir? Du kannst jeden Morgen in den Spiegel gucken, in die Bibel gucken und sagen, Herr, wer bin ich? Als wen siehst du mich und wo siehst du mich? Dann bist du die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der richtigen Handlung. Sowas kann man nicht machen. Das kann nur Gott. Als der Philippus in die Wüste geschickt wurde, um den Kämmerer aus dem Morgenland in Apostelgeschichte 8 abzupassen, sowas kriegt nur der Heilige Geist hin. Wäre der Philippus durch alle Wüsten der Welt gelaufen, hätte gesagt, vielleicht fange ich hier irgendwo mal einen Minister ein, dann würde er heute noch rumpesen und hätte noch nie einen Menschen erreicht. Dass du als die richtige Person im richtigen Augenblick mit dem richtigen Wort bei der richtigen Person am richtigen Ort bist, das kann nur Gott machen. Insofern, Leben in der Gemeinde bedeutet Leben im Wir mit Christus. Christus, mit wem willst du durch mich sprechen? Nicht, ich muss heute missionieren, Sondern wenn einer muss, dann Christus du, denn du bist der Heiland, nicht ich. Du bist für die Welt gestorben, ich kann es gar nicht. Das bringt eine enorme Entlastung, weil du nicht mehr im Druck bist, ich muss doch als Christ immer missionieren, ich muss persönliche Evangelisation machen, ich muss stille Zeit machen, sondern es macht dich neugierig zu fragen, was ist heute mein Platz in der Gemeinde Jesu Christi, was hat das Haupt heute mit mir vor und überhaupt, wer bin ich? Bin ich Hand oder Fuß? Bin ich Auge oder Ohr? Ich stieg heute ein und komme damit zum Schluss, dass ich sagte, dass ich mich sehr freue, bei euch zu sein. Denn ihr seid in einer Lebensphase, in der bei mir die Weichen gestellt wurden. Und ich bin froh, dass sie damals so gestellt wurden, dass ich heute noch ganz identisch auf dieser Spur laufen kann. Ich bin froh, bei euch zu sein, weil bei euch noch so vieles offen ist. Wenn ihr euch heute falsch entscheidet und die nächsten Monate, könnt ihr euer ganzes Leben versauen. Und es wird erst wieder richtig losgehen am jüngsten Tag und was vorher ist, wird verbrennen wie Stroh. Ihr könnt scheitern in eurem Leben, wenn ihr es im Ich versucht und nicht im Wir. Und es kann sein, dass durch euch Tausende und Abertausende Menschen gesegnet werden. Nein, nein, nicht im Hinterkopf, wenn ich Evangelist wäre, Nachfolger von Pazani, irgendwann wird der auch mal abgelöst, also da will ich sofort in die Lücke springen. Nicht solche egozentrischen Visionen, sondern an dem Ort, an den Gott euch gestellt hat, in der Identität, die Gott euch zugedacht hat. Es kommt darauf an, dass wir wesentlich werden. Wesentlich heißt, das zu werden, was wir in Gottes Liebe sind. Vielen Dank.